Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Sicherheitsüberprüfung von Personal, das Control A61 der ISO 27001. Ich bin Alice Laudin und heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das für jeden ISB, CISO und Führungskraft immer wieder Fragen aufwirft. Die Sicherheitsüberprüfung von Personal. Mit am Mikrofon Matthias Weigmann, Vorstand der Anmato AG, erfahrener Berater für Informationssicherheit und Auditor. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind.
Hallo zusammen, ich grüße Sie.
Unternehmen müssen Risiken präzise einschätzen und risikobasiert managen, auch wenn es um das Personal geht. Genau hier setzt die ISO 27001 A6.1 an. Sie fordert risikobasierte Personenscreenings, um Vertrauen und Compliance zu sichern. Und Sie, Herr Weigmann, geben uns heute praxisnahe Tipps von der Risikomatrix über Auditnachweise bis hin zu Quickwins. Also los geht's mit der ersten Frage. Warum ist die Anforderung aus dem Control A61 mehr als eine HR-Formalität?
Es ist in der Tat mehr als eine Formalität. Es ist eine Aufgabe im HR-Bereich, im Human Resources-Bereich, häufig eben auch in der Personalabteilung angesiedelt. Es ist ein Control, das sich mit den Risiken beschäftigt, die möglicherweise von Mitarbeitern ausgehen und von unterschiedlichen Arten oder unterschiedlichen Menschen in unterschiedlicher Art und Weise. Und deswegen soll eben eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden, um eine Einschätzung machen zu können, vornehmen zu können, mit welchem Höhe von Risiko man es da zu tun hat. Denn von Menschen gehen eben Risiken aus. Menschen verändern sich auch im Laufe der Zeit, haben andere Ansätze, haben andere Sichtweisen, haben in der Vergangenheit Dinge getan, die man nicht genau weiß. Also wenn ein Bewerber kommt, dann sich bei einem bewirbt, dann weiß man ja im Grunde sehr wenig über diesen Menschen, wenn man ihn nicht aus einem anderen Kontext kennt, sondern weiß eigentlich das, was einem dieser Mensch mitteilt in seinen Bewerbungsunterlagen. Und deswegen kann eben eine Überprüfung angezeigt sein. Und die ISO 27001 fordert das auch in A61 und im Control, dass vor der Beschäftigung und auch während der Beschäftigung das zu überprüfen ist. Das ist eins der längsten Controls, wenn nicht das längste. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. In der vorherigen Version der Norm war das so. Hier ist es auch noch ein sehr langes, weil natürlich die Überprüfung von Menschen ein schwieriges Thema ist, rechtlich, ethisch, moralisch schwierig zu sehen ist. Und trotzdem muss es halt sein. Deswegen weist dieses Control eben darauf hin, dass das zu tun ist, dass dabei aber natürlich selbstverständlich alle rechtlichen und ethisch-moralischen Standards zu berücksichtigen sind. Und das soll natürlich wie immer angemessen sein. Das heißt, es soll sich orientieren an der Risikolage, an der Art der Information, mit denen diese Menschen umgehen und eben den damit wahrgenommenen Risiken. Und es kann auch rechtliche Gründe dafür geben, das zu tun. Oder es kann wie eben über das Sicherheitsüberprüfungsgesetz in bestimmten staatlichen Kontexten sein. Es kann kann sich um eine Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz handeln, etc. Also es kann gesetzliche Forderungen geben. Das ist allerdings nicht der Regelfall. Und der Regelfall ist, dass es da keine Forderung von Seiten des Gesetzgebers gibt, was zu tun ist, aber eben natürlich rechtliche Implikationen, was zu lassen ist. Es kann auch wirtschaftliche Gründe geben, so etwas zu machen. Also Menschen kommen mit Informationen in Berührung, die vielleicht auch etwas wert sind und sind vielleicht auch in dieser Art und Weise Zuwendung, Erpressung oder sonstigen Dingen zugänglich. Und das möchte man dann vielleicht ja auch nicht haben. Und deswegen gibt es auch eben bestimmte Positionen, wo man Wert drauf legt, dass Menschen in gesicherten, geordneten, also zumindest minimal geordneten finanziellen Verhältnissen leben und nicht in einer Überschuldungssituation, wo sie vielleicht besonders anfällig sind für solche Dinge. Ja, also neben dieser Überprüfung am Anfang, also vor der Beschäftigung, soll das auch regelmäßig wieder gemacht werden, weil sich eben Menschen verändern, Umstände sich verändern, gesetzliche Lagen sich verändern, die Werte, mit denen man umgeht, sich verändern. Und so ist also sicherlich immer ein Wechsel der Tätigkeit ein guter Zeitpunkt, sich das nochmal anzuschauen. Andererseits sind die rechtlichen Restriktionen im laufenden Arbeitsverhältnis nochmal strenger, als sie das vor dem Arbeitsverhältnis sind. Das muss man auf jeden Fall immer gut prüfen.
Ja, Sie sagten ja einmal Risiko betrachten und einmal an welcher Stelle bzw. welche Rolle diese Person innehat. Wie bauen Sie denn eine risikobasierte Screening-Matrix für Rollen auf? Ich nehme mal an, dass ein Admin ein höheres Risiko darstellt als jemand am Empfang und da alle der gleichen Prüfung zu unterziehen, ist da wohl nicht der richtige Ansatz. Wie gehen Sie da vor?
Also muss immer schauen, mit welchen Informationen wird da umgegangen und mit welchem Einfluss kann jemand nehmen auf Informationen, zum Beispiel zum Informationsabfluss, also diese weiterzugeben, zu verraten, sie zu kompromittieren, zu beschädigen etc. Wer relativ wenig und unsensible Informationen in seinem Tätigkeitsbereich hat, da bedarf es dann eben auch keiner größeren Überprüfung. Und dort, wo man aber mit mehr Informationen umgeht, das gilt beispielsweise für Geschäftsführer, für Systemadministratoren, die Sie es angesprochen hatten, gilt aber natürlich auch für andere Vertrauensstellungen wie Geschäftsführungsassistenten und Menschen in Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Da muss man immer genau hinschauen. Was machen die? Womit gehen die um? Welcher Schaden kann eintreten, wenn so jemand seine Pflichten vorsätzlich vernachlässigt oder vorsätzlich dagegen verstößt, um sich selbst oder Dritten vielleicht einen Vorteil zu verschaffen? Und dementsprechend muss man halt da unterschiedlich hinschauen. Und das ist nicht Ausdruck einer besonderen Misstrauenskultur, sondern es ist eben Ausdruck einer vernünftigen Herangehensweise. Das ist immer wichtig, das muss man den Menschen auch klar machen und also die betroffen sind vielleicht von so einer solchen Überprüfung, aber auch denjenigen, die solche Überprüfungen durchführen. Man darf sich da natürlich auch nicht in Überwachungsfantasien ergehen. Das ist natürlich absurd und hochgradig unerwünscht, um das mal ganz deutlich zu sagen. Sondern es geht um diesen risikobasierten Ansatz und das in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Es gibt eben auch Risiken, von denen wir alle betroffen sein könnten oder jedes Unternehmen betroffen sein könnte, aber man sagt, bei uns ist nichts. Also es gibt ja eben auch Dinge, wo man etwas tun muss, also zum Beispiel im Bereich des Abgleichs mit Terror- und Sanktionslisten. Da sind wir Unternehmen auch verpflichtet, sind solche Abgleiche vorzunehmen, wo auch neben dem Abfluss von Informationen ganz andere Risiken für Unternehmen lauern können, zum Beispiel, wenn Sie jemanden beschäftigen, der auf einer solchen Liste steht, könnte man sich selbst der Terrorfinanzierung schuldig machen in diesem Sinne. Und das will ja auch keiner. Und die entsprechenden Begleitumstände, die vielleicht entsprechende Ermittlungen staatlicherseits nach sich ziehen, kann man sich sicherlich auch sparen. Insofern ist so ein Minimalabgleich mit solchen Dingen vielleicht auch angezeigt. Aber es geht immer um den risikobasierten Ansatz und natürlich um die Erfüllung entsprechender gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten, die man da hat. Möglicherweise auch vertraglicher Pflichten. Also viele Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich kommen ja über ihre Kunden zu solchen Themen. Also die Kunden haben erhöhte Sicherheitsanforderungen, auch an das Personal, das eben bei ihren Dienstleistern Zugriff auf ihre Informationen hat. Und dann verpflichten sich vertraglich zu solchen Überprüfungen. Da müssen die natürlich auch durchgeführt werden und das auch nachweisbar durchgeführt werden.
Ja, da sind ja dann auch schon verschiedene Rollen mit involviert. Wie ist denn in der Regel so die Rollenverteilung bei der Sicherheitsüberprüfung? Das liegt ja nicht alles jetzt bei der Personalabteilung, weil könnt ja auch die Lieferanten oder wen auch immer betreffen. Wie ist da so ungefähr die Aufteilung?
Meistens liegt es schon bei der Personalabteilung, der größte Teil zumindest. Also das ist sicherlich kein Thema, das man beim Informationssicherheitsbeauftragten ablehnt. Der ist ja auch kein Personalprofi, in aller Regel eben nicht. Und deswegen ist das eben wichtig, dass die Personalabteilung diese Dinge als ihr Aufgabenspektrum begreift und das mit in ihre Prozesse integriert, sich dabei eben möglicherweise vom Informationssicherheitsbeauftragten beraten lässt, der sie eben im Hinblick auf diese Erfordernisse berät. Ganz sicher ist auch eine Beratung durch den Datenschutzbeauftragten eine gute Angelegenheit, damit man eben dann doch eben nicht gegen Datenschutzrecht verstößt. Auch ein Arbeitsrechtler hinzuzuziehen ist sicherlich eine gute Idee, denn wie ich es eingangs sagte, das ist schon ein rechtlich sehr dicht belegtes Gebiet und die Gefahr, dass man im Überschwang da rechtlich rote Linien überschreitet und sich rechtswidrig verhält, ist doch sehr hoch. Und deswegen ist eine kompetente Beratung sicherlich an dieser Stelle mehr als angezeigt. Das Thema, das gilt natürlich für eigene Mitarbeiter, aber diese Forderung bezieht sich ja auch auf externe, die zu überprüfen sind. Da ist das meistens in der Lieferantensteuerung und da macht man es in der Regel ja nicht selbst, sondern man lässt seinen Dienstleister das machen und lässt sich entsprechende Nachweise zeigen. Und dann liegt das entweder beim Informationssicherheitsbeauftragten oder häufig eben auch bei dem Teil der Organisation, der eben für diesen Dienstleister verantwortlich ist, für die Steuerung verantwortlich ist, beispielsweise in einem Projekt mit dem zusammenarbeitet, dann vielleicht beim Projektleiter des ganzen Themas. Wichtig ist, dass sich eine Organisation wieder über die Verantwortlichkeiten im Klaren wird. Also wer macht das eigentlich bei uns? Wer ist dafür zuständig? Wer ist zu informieren? Wo werden die Ergebnisse solcher Überprüfungen abgelegt? Etc. Dass das nicht so in ein schwarzes Loch fällt, nach dem Motto, da bin ich ja nicht für zuständig, da macht bestimmt irgendeiner von den Kollegen. Wer denn? Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich zumindest nicht. Und mit so einer Kultur kommt man natürlich dann auch nicht weiter. Insofern muss man das abstimmen und gut regeln.
Ja, dann lassen Sie uns jetzt noch mal die konkrete Umsetzung am Beispiel eines Datenbank-Admins durchgehen. Nehmen wir mal an, wir wollen einen Datenbank-Admin einstellen. Und wie geht das in der Regel so vonstatten, wenn eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden muss?
Ja, also üblicherweise beginnt das natürlich dann mit dem Bewerbungsverfahren. Man bekommt Bewerbungsunterlagen und die erste Frage, die man dann möglicherweise vielleicht noch hat, ist, ob alle vorgelegten Unterlagen eben authentisch sind, also ob sie der Person zugeordnet werden können, ob sie ja unverfälscht, ungefälscht sind, wenn man dann so will. Also ist das alles recht? Ist das alles in Ordnung, was ich da habe? Da findet häufig eine Plausibilitätsprüfung statt. Also man schaut sich die Dinge an, fragt sich, kenne ich beispielsweise die Universitäten oder die sonstigen Bildungsinstitute da? Sehen vielleicht schon Unterlagen schlecht aus, also enthalten die Kopien, die man ja in der Regel bekommt, merkwürdige Bildartefakte, auch da kann man mal hinschauen. Es ist ja nicht so, dass alle Fälschungen gleich gut sind. Und die ganz sehr guten, da wird man sicherlich Schwierigkeiten haben, die auch vielleicht mit einem laienhaften Auge zu erkennen. Die aber eher mäßigen, beschlechten, da kann man dann vielleicht doch was sehen und erkennen, wo dann plötzlich irgendwas reinkopiert ist und dann gibt es noch einen gleichen Rand oder sonstige Sachen. Da wird sich möglicherweise auch anbieten, dass irgendjemand aus der Personalabteilung vielleicht mal eine Schulung belegt oder es sich unterweisen lässt, wie erkenne ich eigentlich Fälschungen, wie erkenne ich eigentlich solche Bildartefakte. Dann gibt es die Möglichkeit, auch sich Dienstleistern zu bedienen, Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel eben Echtheit von Zeugnissen zu überprüfen, Rückfragen zu halten. Und ich kenne Unternehmen, die machen das gewohnheitsmäßig mit jedem. Es gibt welche, die machen das für ausgesuchte Rollen, die sie da haben. Aber auf alle Fälle sollte das Ergebnis der Überprüfung irgendwie dokumentiert werden. Es geht nicht darum, riesige Romane zu schreiben, man sagt, ich habe Zeugnisse in Augenschein genommen und habe keine Anhaltspunkte für Verfälschungen oder sowas gefunden. Und dass das nachvollziehbar bleibt, was man da gemacht wird. Häufig wird mir in Audits gesagt, ja, die Kollegen aus der Personalabteilung machen das immer. Die gucken, ob das plausibel ist oder ob das ist. Ich sage, wo kann ich denn das jetzt nachvollziehen, dass sie es gemacht haben? Wo ist denn zum Beispiel letzte Einstellung? Wo kann ich jetzt sehen, wer hat das gemacht und mit welchem Ergebnis hat das gemacht? Und da wird es häufig dünn. Das heißt, es geht wieder darum, dass man tatsächlich auch so einen Check macht. Gut, dann könnte bei einem Datenbankadministrator, je nachdem, was für Datenbank der administriert, aber gehen wir mal davon aus, das sind schon Daten, die höher klassifiziert sind, also nach dem eigenen Klassifikationsschema als vertraulich gelten. Und dann würde es sich anbieten, hier weitere Überprüfungen vorzunehmen, weil natürlich Informationsabfluss, Verfälschung von Informationen Möglichkeiten sind, die eine solche Person dann einfach hat. Und da möchte man eben, dass jemand auch eben nicht besonderen Anlass bietet, hier misstrauisch zu sein. Und so könnte man zum Beispiel eben Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse einholen. In der Regel passiert das so, dass man sich das Einverständnis des Bewerbers geben lässt, dass man solche Einkünfte einholen kann. Das ist einfach der pragmatischste Weg. Und so gibt es dann Dienstleister. Schufa ist sicherlich der bekannteste von allen, aber Griff ist ein zweiter, den man vielleicht hier nennen kann, die solche Abfragen als Dienstleistung anbieten, ob jemand in gesicherten oder in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt. Dann schaut man natürlich noch mal irgendwie drauf, dass man entsprechend die Berechtigung nicht zu weit setzt. Das Berechtigungskonzept ist so ein Thema, das ist jetzt nicht Teil der Sicherheitsüberprüfung eines Eingestellten, aber wir geben möglichst viele Rechte raus, nicht? Und das macht das Arbeiten einfach, ist natürlich auch hier an so einer Stelle schwierig zu sehen. Man muss halt sehen, dass jemand zwar natürlich alle Rechte hat, die man für seine Arbeit braucht, aber möglicherweise dann vielleicht auch nicht zu viele, zumindest in diesem privilegierten Rahmen. Viele Unternehmen arbeiten ja nach einem Prinzip, dass man sagt, naja, also je mehr Informationen, die man hat, umso wertvoller wird er fürs Unternehmen. Und ich würde da sogar grundsätzlich mitgehen, dass man sehr offen sein kann und eben andersrum überlegt, gibt es besondere Gründe, jemandem Informationen vorzuenthalten? Und wenn nicht, dann sollte man das nicht tun. Aber das ist hier jetzt vielleicht etwas anderes, nicht? Das sind keine Informationen, die für die eigene Arbeit wichtig sind oder sein könnten, sondern es sind schlicht Zugriffsrechte, die jemand hat, und das muss vielleicht auch nicht sein. Ja, alles sollte man gut dokumentieren, was man da gemacht hat an Überprüfungen. Der Abgleich mit dem eigenen Klassifikationsschema ist ein wichtiger, eben in der Frage, in der Aufgabe, mit welchen Informationen geht man da eigentlich um. So, und natürlich kann das Ganze, die Überprüfung, auch weitergehen. Viele hinterfragen auch in dem Vorstellungsgespräch dann nochmal intensiv besondere Motivation zur Frage, warum man denn die Stelle haben möchte oder sowas. Und das ist auch mit Hinblick auf die Tätigkeit, wird das eigentlich immer gemacht. Und wenn man jetzt bei diesen Fragen und Antworten nochmal so ein bisschen Perspektive auch nochmal wechselt und sagt, ich frage das auch unter Sicherheitsgesichtspunkten, weil ich vielleicht Anhaltspunkte sehen möchte, wo ich vielleicht nochmal tiefer eintauche, um die Motivation zu hinterfragen, die vielleicht keine lautere ist, dann ist das vielleicht auch ein Thema. So, und dann könnten natürlich noch weitere gesetzliche oder solche Dinge hinzukommen, wie Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz oder ähnliche Dinge. Aber das ist etwas, was nicht einfach man als Unternehmen bestimmt, sondern das hängt halt mit den Tätigkeiten zusammen, die man dann vielleicht für bestimmte staatliche Stellen macht.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den typischen Stolperfallen im Prozess Sicherheitsüberprüfung von Personal. Welche arbeitsrechtlichen Grenzen gibt es denn bei Strafregister oder Bonitätsabfragen?
Rechtliche Dinge sind ja, wie gesagt, schon ein großes Thema, und Datenschutz ist ein Thema, weil immer, wenn ich Informationen über Personen einhole, das ist natürlich für personenbezogene Daten, dann greift der Datenschutz. Und man könnte überlegen, ob man das über den Artikel 6.1f der Datenschutzgrundverordnung berechtigtes Interesse macht. Ich kenne allerdings niemanden, der das darüber macht, sondern die meisten lassen sich für solche Dinge dann auch eine Einverständniserklärung der Beteiligten geben. Und wenn denn diese ganze Überprüfung mit all dem, was da gewollt ist, auch angemessen ist, also zur Stelle passt, dann wird das auch auf Verständnis bei den Betroffenen, bei Bewerbern oder eben potenziell zukünftigen Mitarbeitern stoßen, weil sie es ja verstehen, weil sie sich auf eine entsprechende Stelle in einem entsprechenden Unternehmen bewerben. Wenn es da an einem Verständnis für die Notwendigkeit mangelt, müsste man ohnehin überlegen, ob man gut zueinander passt an dieser Stelle. Insofern ist das auch hier wieder immer so eine individuelle Sache zwischen der Person, dem Mitarbeiter, dem potenziellen Mitarbeiter und dem Unternehmen und der zubesetzenden Stelle. Deswegen kann diese One-Fits-All-Prüfung, es ist eben nicht das Maß der Dinge, sondern es geht darum, individuell was zu machen, was eben zu der entsprechenden Position auch passt. Natürlich gibt es auch Diskriminierungsrisiken, die da ein wenig lauern, aber es gibt eben auch sachliche Gründe. Und wenn ich an bestimmten Stellen darauf angewiesen bin, deutsche Staatsbürger zum Beispiel irgendwo zu haben, aus rechtlichen Gründen, oder eben andersrum negativ bestimmte Staatsbürger bestimmter Länder eben für bestimmte Positionen eben nicht tragbar sind, wenn wir zum Beispiel von Geheimschutzfragen reden, dann ist das dann eben auch statthaft. Aber es ist natürlich eine Falle, in die man treten kann als Unternehmen und wo man dann eben auch schauen muss, dass man rechtlich sauber ist. Deswegen wiederhole ich nochmal, was ich vorhin sagte. Also eine rechtliche Beratung würde ich hierfür angemessen halten, um zu sagen, dass einem da so etwas nicht passiert. Die meisten, die ich kenne, möchten ja auch niemanden diskriminieren. Nur manchmal kann es doch zu Ungeschicklichkeiten kommen, wenn man da unterwegs ist. Außerdem ist natürlich das Informieren des Bewerbers, also wenn man sein Einverständnis einholt, wird er ja ohnehin informiert, aber da auch mit Transparenz vorzugehen und zu sagen, was passiert hier jetzt, was machen wir jetzt als nächstes und das Wieso, Weshalb, Warum. Einfach nur guter Stil, ne? Also wenn nicht schon rechtlich auch notwendig, so ist es doch eben auch guter Stil und für ein vertrauensvolles Miteinander im Arbeitsverhältnis unabdingbar.
Dann setzen Sie doch jetzt bitte einmal die Auditorenbrille auf und gehen darauf ein, was ein Auditor zu dem Thema sehen möchte und gegebenenfalls, welche Findings es üblicherweise von Ihrer Seite aus gibt.
Als Auditoren haben wir ja eigentlich immer die wiederkehrenden Herangehensweise, wir sagen, wir schauen uns irgendwo an, gibt es irgendwo Regeln, die Vorgaben machen, wie etwas getan werden soll, in diesem Fall eben die Sicherheitsüberprüfung. Wie soll das vorstatten gehen? Wer ist für was verantwortlich? Wer hat was zu tun? Wo ist das zu dokumentieren? Wo ist das abzulegen? So, gibt es Regelungen? Und dann schaut man, ist das geeignet, also so eine solche Sicherheitsüberprüfung ordentlich durchzuführen? Und dann gibt es die Umsetzungsprüfung, die sagt, wo kann ich denn jetzt erkennen, dass das auch so gemacht worden ist? Also gibt es Nachweise, was Sie vorhin ansprachen, also unsere Kollegen machen das immer. Ich sage, wo kann ich denn das erkennen? Gibt es da irgendwie so wenigstens eine kurze Notiz irgendwo, ja, auf irgendeinem Bogen, in irgendeiner Maske oder sonst irgendetwas, also irgendwas, was darauf nachträglich darauf hindeutet, was dort gemacht worden ist, von wem das gemacht worden ist und vor allem mit welchem Ergebnis etwas gemacht worden ist. Auch das ist so ein Thema, das wir in Audits immer wieder haben, dass Auditierte aufgeschrieben haben, was sie gemacht haben, irgendeine Überprüfung durchgeführt. Das ist toll. Aber was war das Ergebnis dieser Überprüfung? Das ist der eigentlich interessante Teil. Das eine klingt immer so, als hätte man das für den Auditor gemacht, damit man ihm jetzt sagen kann, ich habe die Überprüfung durchgeführt. Aber das Ergebnis ist doch wichtig für das Unternehmen. Es geht ja nicht darum, Romane zu schreiben. Ein kurzes Alles in Ordnung oder keine Auffälligkeiten oder sowas. Also mehr muss das nicht sein. Im Zweifelsfalle eben reichen zwei Worte aus, um ein Ergebnis zu dokumentieren. Kann natürlich auch mal mehr sein, aber manchmal reichen auch zwei Worte aus. So, das ist so typische Fehler, dass das einfach nicht gemacht wird, dass das nicht nachvollziehbar ist. Und dann ist natürlich, wenn man so will, die dritte Prüfungsebene die Wirksamkeitsebene. Ein Thema wird mit dem, was dort gemacht worden ist und dann auch nachweisbar gemacht worden ist, werden damit eigentlich die Ziele erreicht. Und Ziele sind natürlich etwas, was man sich vorher aufstellen muss. Und hier wird es natürlich nochmal wichtiger als vielleicht als an anderen Stellen. Die Frage, ich überprüfe jetzt hier Menschen, und da ist die Frage doch, warum mache ich das eigentlich und was für ein Ziel will ich damit erreichen? Was ich vorhin gar nicht gesagt habe, ist also so eine typische Abfrage, ist nochmal so ein polizeiliches Führungszeugnis. Man nimmt wahnsinnig viel Richtlinien, sagt, wir fordern ein polizeiliches Führungszeugnis. Geht schon damit los, dass da nicht drinsteht, ob man so ein einfaches oder ein erweitertes fordert. Das klingt also immer schon so wie, machen wir eigentlich gar nicht richtig. Nicht alles steht hier nur, Richtlinie, aber wird gar nicht gemacht. Aber wenn es denn gemacht wird und es wird eingeholt und sagt, ey, was passiert denn jetzt damit? Also es ist immer schön, wenn da steht keine Einträge, dann ist die Welt in Ordnung. Aber was drinsteht, was passiert denn dann? Wird so ein Bewerber dann gewohnheitsmäßig abgelehnt oder gibt es irgendein Verfahren, in dem sich nochmal angeschaut wird, ob irgendwie sowas vielleicht relevant ist? Vielleicht ist eine Verkehrsstrafsache für jemanden, der im Innendienst arbeitet, weniger relevant. Also ich sage nicht, dass das so ist, aber das Unternehmen muss sich diese Frage stellen, ob das wichtig ist oder nicht. Und das fehlt häufig in den Regelungen. Also entweder so eine klare Sache, was passiert dann, oder also im Sinne einer vorgegebenen Entscheidung durch jemanden, den Regelgeber, oder ein Verfahren festzulegen, ein Prozess, wer jetzt involviert wird, wer jetzt darüber bestimmt, was da so passiert. Das ist das, was da gefordert wird, und natürlich darf man das Ganze auch in die kontinuierliche Verbesserung geben, wie alles andere auch, und sich mal immer zu fragen, funktioniert das hier, was wir machen, müssten wir eigentlich noch mehr Dinge wissen, gibt es Dinge, die sind überflüssig, die haben sich für uns vielleicht auch gar nicht als relevant erwiesen, etc., etc., sodass man ein passgenaues System dort mit der Zeit entwickelt. Das und so die Hauptpunkte, auf die wir immer wieder stoßen in den Audits und nach denen wir immer wieder fragen und auch häufig den Eindruck gewinnen, so richtig wird das dann häufig in der Praxis doch nicht umgesetzt.
Ja, sich hin und wieder anzugucken, ob die Prozesse, die man irgendwann mal aufgesetzt hat, immer noch stimmen, ist sicherlich nicht die verkehrteste Herangehensweise. Gut, zum Abschluss geben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch nochmal ein paar Quick-Wins an die Hand. Was kann man denn jetzt schon mal zu Anfang sich genau angucken und einmal loslegen?
Ja, die wichtigen Dinge sind natürlich, dass man sich vorne überlegt, habe ich überhaupt die Person vor mir, mit der ich rede in so einem Bewerbungsverfahren? Also natürlich wird, wenn es zur Einstellung kommt, wird die Identität in gewisser Weise festgestellt. Da braucht man Sozialversicherungsnummer etc. Solche Dinge. Aber davor, Unternehmen neigen dazu, in Bewerbungsgesprächen sehr freizügig mit Informationen zu sein. In der heutigen Zeit sind Bewerbungsgespräche auf Gegenseitigkeit. Also der Bewerber versucht, sich für die Stelle zu bewerben und das Unternehmen versucht, sich und die angebotene Stelle für den Bewerber möglichst interessant darzustellen, dass man dann zusammenkommt. Und zu diesem Darstellen als interessant gehört natürlich, dass man Informationen rausgibt über das, was man dort hat. Wenn der Bewerber nachfragt, gilt das als Zeichen von Interesse, nicht als Zeichen von Neugier. Nicht so. Und dann ist dann, ach ja, welche Technologie setzen Sie denn da ein? Das ist ja interessant. Also es wird sehr viel Information herausgegeben. Und das ist möglicherweise an Menschen, von denen man nicht mehr weiß, ob sie derjenige sind, der vor einem sitzt. Also mal sowas wie sich so zu Beginn des Vorstellungsgesprächs mal einen Personalausweis zeigen zu lassen oder sowas wäre so ein erster Schritt. Dann natürlich die Plausibilitätsprüfung, wie wir das sagten, alle eingehenden Zeugnisse. Passt das irgendwie? Passen die Daten zusammen? Also nochmal, man muss nicht davon ausgehen, dass alle, die da irgendwelche Fälschungen begehen, Genies sind und dass man sowieso keine Chance hätte, das alles zu erkennen, sondern man darf davon ausgehen, dass wir die gesamte Bandbreite von ausgesprochen genial bis strohdoof vor uns haben und alles irgendwie dazwischen. Und dann machen Menschen Fehler aus Nachlässigkeit, aus Unkenntnis, aus Unfähigkeit, aus Schlampigkeit. Ja, und dann passiert das halt mal irgendwo, dass irgendwo was reingepastet worden ist und dann noch ein Rand erkennbar ist, dass da Bildartefakte sind, dass irgendwie ein Bildungsinstitut bemüht worden ist, das es gar nicht gibt oder vielleicht zu der Zeit, wo man seinen Abschluss gemacht hat, gar nicht gab oder anders hieß oder was weiß ich nicht was in der Güteklasse. Also man kann solche Plausibilitätsprüfungen machen und dann vielleicht entwickelt man sich eine kleine Checkliste dazu, das zu machen, was prüfen wir eigentlich immer und schauen das hin. Im Rahmen dessen, was rechtlich möglich ist, im Kontakt zu vorherigen Arbeitgebern, also man kann sich ja auch gerne Referenzen geben lassen vom Bewerber und sagt, wen dürfen wir denn mal anrufen, um uns nach ihnen zu erkundigen. Wer da sagt, nee, überhaupt niemanden, da kann man dann auch überlegen, was die Basis für eine gute Zusammenarbeit denn bildet. So, das sind also so Dinge, die jeder eben machen kann. Und natürlich darf man auch in beruflichen sozialen Netzwerken recherchieren, nicht in privat orientierten, aber in beruflich orientierten, weil Bewerber ja hier gerade sich darstellen, die haben beruflichen Qualifikationen. Also das sind so Dinge, die man machen kann, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, so eine erste Überprüfung durchführen zu können und alles andere ist dann vielleicht individuell zu nehmen.
Interessant wäre ja sicherlich auch, wenn es jetzt zum Beispiel noch gar nicht so viele Risikoaspekte gibt, die man sich zu den einzelnen Rollen überlegt hat, diese dann in bestehende HR-Prozesse mit zu integrieren. Ne?
Oh ja, also dieses Wissen darüber, worum geht es eigentlich, da hineinzubringen, das hilft den Unternehmen erstmal die eigenen Gedanken dazu zu schärfen, sagt, was sind das eigentlich für Rollen, glaube ich, sagen, mit welchen Informationen wird da umgegangen, wie kritisch sind die eigentlich für uns, ist das halt letztendlich die Frage nach der eigenen Klassifikation dieser Information und trägt dann vielleicht auch dazu bei, dass vielleicht nochmal einem klarer wird, was Klassifikation eigentlich an diesem Punkt bedeutet und wie man das nützlich macht, also oder wie das nützlich ist. Also für viele scheint das immer so eine Art Formalie zu sein, wo sie da irgendwas machen müssen, aber das spielt in ihrer täglichen Arbeit überhaupt keine Rolle. Es steht dann irgendwo auf so einem Dokument drauf, aber ja, ist halt vertraulich, nicht? Und so. Aber das nochmal auch in so einem Kontext zu sehen, kann sehr hilfreich sein.
Gut. Zusammenfassend kann man also sagen, dieser risikobasierte Ansatz in der Sicherheitsüberprüfung von Personal wird umgesetzt, indem Sie Rollen im Unternehmen nach den Zugriffsrechten bzw. dem Zugang zu sensiblen Informationen und dem Schadenspotenzial vor dem Hintergrund des eigenen Klassifikationsschemas staffeln. Passgenaue Checks definieren und diese nahtlos in diese HR-Prozesse sowie das Berechtigungskonzept integrieren, um so eben das Control A6.1 pragmatisch, rechtssicher und auditfest zu machen, richtig?
So kann man das sagen, ja.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Weigmann, für diese praxisnahen Einblicke in die ISO 27001. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zum Thema Sicherheitsüberprüfung von Personal oder allgemein zu den Themen Datenschutz oder Informationssicherheit haben, sind wir gerne für Sie da. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter anmate.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@anmato.de. Ansonsten hören Sie weiter rein, teilen Sie die Folge und setzen Sie die Tipps direkt um. Bis bald bei Security on Air. Tschüss.
Tschüss.